Inspirity ist dein Podcast für mehr Inspiration und Empowerment im Alltag. Gespräche über Mutausbrüche, Gedankenexperimente und Verbundenheit. Emotional, ehrlich, enttabuisierend.
Ich rede heute nämlich mit Pia Bussinger. Du bist Stimm- und Rhetoriktrainerin. Du bist für mich die absolute Schlagfertigkeitsexpertin. Und was aber verrückt ist, ich würde behaupten, ich habe von dir gelernt, wie wichtig es ist, zuzuhören oder noch besser hinzuhören. Mhm. Also eigentlich habe ich von dir gelernt, was Schweigen bedeutet.
Dass Schweigen wichtiger ist als Reden.
Ja, und dass es auch eine große Kunst ist, das zu tun und eine sehr sinnvolle Strategie im Leben. Mhm. Wenn man das Schweigen richtig macht und zum richtigen Moment einsetzt, dass man da sehr viel erreichen kann im Leben.
Mhm. Absolut. Das wird ja oft unterschätzt. Also es ist ja auch Kommunikation, wenn wir schweigen. Und viele verbinden ja mit Kommunikation wirklich das Reden, also etwas zu sagen. Und dabei behaupte ich, dass die größere Kunst darin liegt, dass wir jemanden zuhören und darüber eben unglaublich viel über unser Gegenüber erfahren und über uns selber. Also es geht ja nicht darum, die ganze Zeit zu sprechen, Dinge, die wir uns schon vielleicht auch tausendmal gedacht haben. Also das kennst du vielleicht auch. Du hast so ein inneres Tonband, dir stellt jemand eine Frage, die hat dir vielleicht schon öfter mal jemand gestellt. Und du antwortest das, was du schon immer geantwortet hast, ohne nochmal drüber nachzudenken. Also das nennt man auch in der Kommunikation, können wir Gedanken oder Denken. Also Gedanken ist, wir sagen das, was wir schon immer mal gedacht haben. Und Denken ist, dass wir eine Pause machen, nochmal überlegen, was hat mein Gegenüber gefragt, was denke ich da eigentlich drüber, das erfordert Zeit, und dann antworte ich. Also es hat auch was mit Entschleunigung zu tun, gute Kommunikation.
Eigentlich was in unsere heutige Gesellschaft ganz schlecht reinpasst, in Anführungszeichen, weil es ja oft darum geht, zu optimieren, effizienter zu werden, schneller zu sein.
Ja.
Und dann einen Gang rauszunehmen, um irgendwie ja trotzdem erfolgreicher und vielleicht auch unkomplizierter ans richtige Ziel zu kommen, widerspricht sich ja im ersten Moment so gefühlt mit der heutigen Gesellschaft, wie wir leben.
Ja, das widerspricht sich auch. Und es ist sicher auch nicht immer angemessen, dass wir immer irgendwie über alles erstmal nachdenken, sonst wird ja auch vieles nicht funktionieren. Also schnelle Antworten können ja auch angemessen sein im Kontext. Jetzt, wenn jemand einen Arbeitsauftrag den Kollegen mitteilt oder so, dann sollte es schnell gehen und der Kollege sollte sagen, ja, okay, vielleicht nochmal wiederholen, habe ich es verstanden, und nicht nochmal komplett neu denken oder so. Aber in Diskussionen zum Beispiel, ne, wir haben ja so im Laufe des Lebens bilden wir unsere Meinungen über Dinge und dann sind es halt unsere Meinungen und in der Diskussion spulen wir das halt wieder ab, so was wir halt darüber schon immer gedacht haben.
Und wir verharren in diesem Moment, genau, weil wir da schon immer verharrt haben quasi. Genau. Wir sind der Meinung nicht, weil wir in dem Moment nochmal was Neues vielleicht hören, sondern weil wir der Meinung sind.
Also wir hören dem anderen oft doch nicht zu, ja, sondern unser Gegenüber sagt seine Meinung und schon während das Gegenüber spricht, denken wir, ja, was sage ich jetzt da drauf? Was sind eigentlich meine Argumente? Also wir holen das hervor, was wir schon mal gedacht haben und gehen eben nicht auf das ein, was unser Gegenüber sagt. Und wir vergessen ja dabei, dass wir in dem Moment, wenn jemand was sagt, vielleicht auch was, also wahrscheinlich etwas für uns Neues sagt. Wir kennen ja unsere Geschichten, aber ich kenne ja jetzt zum Beispiel nicht die Geschichten meines Gegenübers oder die Gedanken, die Emotionen, die Einstellungen. Und wenn ich da zuhöre, gewinne ich ja unglaublich viel. Und das bedeutet ja, dass ich in dem Moment des Zuhörens von mir weggehe, zu 100% bei meinem Gegenüber bin und hinhöre. Und auch zulasse, diese Gedanken auch aufzunehmen, in eine Resonanz zu gehen. Ich muss ja nicht damit einverstanden sein. Und dann nochmal neu denke und auch meine Gedanken neu sortiere. Und das ist der Punkt, es braucht ein bisschen Zeit. Und wenn du mal die Debatten anschaust, Markus Lanz etc., da merkst du ja, es ist ja meistens, manchmal fühlt es sich auch so an, jeder spult sein Programm ab.
Bisschen Ping-Pong.
Ping-Pong, auch, ja, genau. Aber mal kurz innezuhalten und dann nochmal reflektieren, das aufzunehmen, das ist selten der Fall. Also dort sieht man eher Schlagfertigkeitstechniken interessanterweise, ne, dass man schon mal aufs Gegenüber eingeht, so, ja, stimmt, sie haben ja vollkommen recht, und dann zu der eigenen Meinung kommt. Ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich zuhört oder die Menschen da wirklich zuhören. Das ist auch nochmal so ein Punkt mit der Schlagfertigkeit. Ne? Es gibt Techniken, aber es geht ja nicht nur um Techniken, und das sehe ich bei Lanz öfter zum Beispiel als wirkliches Hinhören.
Ja. Also würde auch weniger die Brücken bauen, ja, quasi so, was Kommunikation ja ermöglicht, dass wir eine Verbindung zwischen Menschen erreichen, sondern mehr dieses, ich kann mich hier gerade behaupten. Also so dieses, ich stehe meine Meinung, ich nehme einen Raum ja auch ein. Also ich finde immer, wenn jemand spricht und seine Meinung so darauf beharren möchte, dann nimmt er ja wahnsinnig viel Raum auch ein und geht gleichzeitig ein Stück weit immer davon aus, dass er Recht hat.
Ich glaube, viele, auch wir, gehen bestimmt oft davon aus, dass wir Recht haben. Also so ziemlich, wenn da 5 Leute im Raum sind und jeder hat eine andere Meinung, ich glaube, keiner sagt, ja, aber kann auch sein, dass ich Unrecht habe. Ich glaube, das machen nur ganz, ganz wenige Menschen.
Wäre es in deinen Augen eine Stärke?
Ja, es hat was mit Demut zu tun. Also ich kann ja auch falsch liegen oder ich kann ja trotzdem in manchen Punkten Recht haben. Ich meine, was ist Recht, was ist Unrecht, was ist eine Meinung? Es geht ja nicht um Wahrheiten, es geht ja hier um Biografien, also über alles, was ich mir eine Meinung mache, das ist ja erstmal so, ich sehe was, dann fließt das durch meine Biografie, durch meine Stimmung, durch meine momentane, durch mein Umfeld, durch meinen Einfluss, durch meine Prägung und dann mache ich mir meine Meinung. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun und deine Meinung kann eine andere sein als meine Meinung, aber deswegen gibt's ja kein richtig oder falsch. Ja, und ich finde schon, dass das eine Stärke ist und auch was mit Demut zu tun hat, wenn ich bereit bin, meine eigene Meinung mal zu verlassen. Punkt zuhören. Und das ist schwierig, weil wenn jemand eine ganz andere Meinung hat als wir, also desto stärker wir unsere Meinung vertreten und verteidigen wollen, desto weniger hören wir ja zu. Mhm. Kennst du ja vielleicht auch, dass dann schon manchmal so Emotionen hochsteigen, wenn jemand da was sagt und du denkst, oh Gott, was ist das für ein Mist? Ja, der ist doch dumm, krank oder bösartig, dieser Mensch. Und dann machst du zu und willst eigentlich dich nur verteidigen.
Ich finde, es gibt 2 Szenarien. Entweder ich mache zu und will mich verteidigen oder ich merke, ich mache zu, bin aber so sprachlos und würde gerne meine andere Ansicht auch teilen, traue mich aber nicht, die richtigen Worte zu finden, weil ich Angst habe, ich werde einfach nur kleingeredet. Also so dieses, ich entscheide schon in dem Moment, wo ich zuhöre oder quasi die anderen Ansichten wahrnehme, dass es keine Chance hat zu kommunizieren, was ja total schade ist. Aber so dieses sagen, nee, ich kann jetzt gerade nicht mal kontern, sondern einfach nicht mal meinen Standpunkt auch teilen, weil ich weiß, es hätte keinen Sinn in dem Moment.
Also dass du dich sprachlos.
Ja,
fühlst.
Sprachlos, genau. Also auch diese Hilflosigkeit in dem Moment. Und dann geht man heim und sagt ja manchmal, okay, gut, jetzt, oder ich glaube, es geht auch ganz vielen im Geschäft so, vielleicht auch, wo Hierarchien sind. Mhm. Sobald Hierarchien da sind, glaube ich, ist es schwierig, dieses Gefühl nicht ab und zu haben, dass man denkt, ich hätte gerne was gesagt und wusste nicht wie.
Ja, das natürlich ist die andere Seite der Medaille. Ja? Also natürlich, das gibt's genauso. Es sind jetzt 2 Extreme. Ne? Das eine ist, ich höre dem anderen gar nicht zu und ich will meine Meinung jetzt dem überstülpen oder will überhaupt nichts anderes anschauen. Und das andere ist, natürlich, das kenne ich auch, das kennen auch viele, jemand sagt was und wir fühlen uns in dem Moment vielleicht klein mit Hut oder finden nicht die richtigen Worte oder sind aufgeregt oder denken, also meinem Chef kann ich jetzt aber nicht Folgendes sagen und machen das dann nicht. Und das ist, finde ich, genauso schade. Und so sollte nicht der Fall sein wie beim ersten Fall. Also in beiden Fällen geht es natürlich darum, auch zuzuhören, auch diesem Chef. Und gleichzeitig sollten wir aber im zweiten Fall auch uns zuhören. Und das tun wir ja dann nicht. Also tun wir schon, aber wir denken, oh Gott, ich kann jetzt nicht sagen, was ich denke. Ich darf das vielleicht nicht, ist vielleicht unangemessen. Also da machen wir unsere innere Stimme klein und hören uns im übertragenen Sinne selber nicht zu. Und da zum Beispiel ist die Frage, also was genau hindert mich denn dran? Und wenn ich das Bedürfnis habe, meine Meinung zu sagen, dann darf ich das doch tun. Der andere tut's ja auch. Bei gleichzeitiger Würdigung der anderen Meinung und auch bei einem Chef.
Das sind wir also, bei dem Wort Wertschätzung, das du ganz gruselig findest.
Ja, das finde ich ganz gruselig.
Ich bin großer Fan des Wortes Wertschätzung und du nicht. Aber ich glaube, weil wir beide irgendwo das Gleiche für das Wort wir würden das Wort beide gleich schön finden, wenn wir das Gleiche darin sehen würden. Aber du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Du siehst Wertschätzung eher als etwas, was sehr schnelllebig und sehr vielleicht, also geheuchelt ist immer ein ziemlich heftiges Wort. Ja. Aber dir kommt Wertschätzung oft als was sehr Schnelllebiges vor. Stimmt das so?
Ja, also was Schnelllebiges als ein Modewort ein bisschen. Mhm. Also so ein bisschen wie, wenn man zu Problemen sagt, Herausforderungen. Also ich habe so ein bisschen den Bezug zu diesem Wort verloren. Oder also ich habe es auch nochmal durch dich übrigens auch überdacht und kann jetzt wieder viel mehr damit anfangen mit dem Wort Wertschätzung.
Für dich ist ja das Wort Respekt.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau, ja. Respekt ist so ein Wort, das ich sehr gern mag, was du nicht
was
so gern magst.
Was ich mit sehr viel Autorität verbinde, ja.
Ja, weil Respekt, also nur mal so zum Verständnis, Respekt, das aus dem Lateinischen, respicere, heißt ja nochmal hinschauen. Und wir sind wieder beim Zuhören. Jemand sagt was und es ist ein Zeichen von Respekt, wenn ich da nochmal hinschaue, was hat mein Gegenüber gesagt. Das ist meine Definition von Respekt. Ich weiß, es ne, Thema Definition, Meinungen. Und bei Wertschätzung, da habe ich manchmal so diesen esoterischen alles wertschätzen. Mhm. Also egal, was jemand sagt, alles ist wert und muss gehört werden. Natürlich ist Wertschätzung, jeder Mensch hat einen Wert, muss ich überhaupt nicht drüber reden, ja. Es gibt aber auch Momente da, weiß ich nicht, die unter der Gürtellinie gehen, da ist Wertschätzung für mich nicht mehr relevant.
Fehl am Platz, ja.
Ja, fehl am Platz. Oder wenn jemand, ich nehme das Wort, respektlos mit jemandem umgeht. Also dieses Wort Wertschätzung, ich weiß nicht, ich habe keinen Bezug dazu.
Sind wir wieder bei Wörtern. Es wird so oft quasi verwendet und dadurch verliert, es ist ja oft so, auch das Wort Nachhaltigkeit ist ja auch so ein typisches Wort, wo es so wichtig ist und so eine große Bedeutung hat eigentlich. Aber sobald wir das nicht mehr nur in einem wirklich ernst gemeinten Kontext mit so richtigen Werten dahinter verbinden, ne, dann ziehen wir das Wort ja so ein bisschen durch den Dreck in Anführungszeichen.
Mhm. Und bei Wertschätzung, aber es ist wirklich eine persönliche Meinung, ich hatte so auch oft den Gedanken, wieso reden wir eigentlich über Wertschätzung? Es ist doch so selbstverständlich, dass jeder Mensch einen Wert hat. Also da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber reden. So, also immer so mein Gedanke. Und dann kam das die ganze Zeit auch Selbstwertschätzung und so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht, vielleicht habe ich es auch zu oft gehört in dieser Kommunikationsbranche, dass ich irgendwann dachte, ich kann es und will es nicht mehr hören und eigentlich ist es ganz klar, Wertschätzung, ja natürlich, müssen wir nicht drüber reden, sondern vielleicht mehr leben, indem wir eben ordentlich miteinander kommunizieren.
Ich glaube sowieso, dass du in einer Branche ja arbeitest, wo du mit sehr vielen so oder so Beispielen lebst. Also ich glaube, Rhetoriktrainerin kann man auf die Art und Weise sein und man kann auf die Art und Weise Rhetorik jemandem beibringen wollen. Also so dieses entweder mach dies und es passiert dir nie wieder, dass du solche Versprechungen quasi. Oder du kitzelst in jemandem raus, dass er absolutes Selbstvertrauen in sich bekommt und in seine Kommunikation, dass du vielleicht einen Feinschliff verpasst, dass du Techniken mit an die Hand gibst. Aber dass du eigentlich vor allem jemanden stärken möchtest in seiner Art zu kommunizieren. Mhm. Also wie jeder ist.
Ja, also es geht eben nicht drum, das ist schon gesagt, also wie es auch vielleicht in den 80er Jahren so ein Trend war, so irgendwelche rhetorischen Dogmen überzustülpen, man hat so und so dazustehen, die Hände haben immer auf Bauchnabelhöhe zu sein, es gibt einen positiven und einen negativen Bereich, man muss immer viel lächeln und so weiter, bla bla. Darum geht's ja nicht, weil dann würde man ja die Menschen angleichen. Und das sage ich jetzt nicht nur aus der Zeit des Individualismus, na jeder ist irgendwie so ein Individuum, deswegen sage ich es nicht. Sondern auch wenn man mal in die Vergangenheit schaut, sich große Redner anschaut, jeder hat ja so seine eigene Note. Und das wäre ja schlimm, wenn man das wegmacht. Und es gibt ja auch hier kein, das ist ein total guter Redner und das ist ein total schlechter Redner oder Rednerin, weil was ist denn gut und was ist schlecht? Also ich habe noch nie, also es gibt natürlich diese in Anführungsstrichen Maßstäbe, was natürlich jetzt irgendwie souverän wirkt, was sicher wirkt. Ja klar, das gibt es. Aber diese Persönlichkeit, die aus einem Menschen herausstrahlt, das ist ja das, was andere Leute überzeugt. Und es ist ja oft alles andere als perfekt. Also was auch immer perfekt sein soll. Ja, also perfekt ist ja dann so eine computergesteuerte Maschine, die super gestikuliert, eine tolle Mimik hat, eine klasse Stimme, perfekte Pausen macht, super strukturiert spricht. Das ist natürlich klasse, aber es ist ja auch nicht so nahbar. Und ein Mensch, der auch, oder ein Redner, eine Rednerin, die so die eigene Note reinbringt. Wir hatten es ja vorhin, zum Beispiel einen fränkischen Dialekt so ein bisschen mitbringt oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist. Das ist doch super. Also warum muss man das jetzt wegmachen?
Ja.
Es geht ja darum, diese Stärken herauszubringen und dann eher Werkzeuge an die Hand zu geben, dass es den Menschen leichter fällt und vor allem, dass jemand Spaß hat, vor anderen Menschen zu
Feuer
reden.
Feuer sieht. Also genau. Was ich ja so oft oder so mir wünsche, dass man dieses Feuer der Selbstständigen auch sieht. Also wenn jemand eine Vision hat, das kann auch ein Angestellter sein, der total für seine Stelle brennt quasi. Und wenn man dann sieht, er hat eine Vision mit einem neuen Projekt oder mit einem neuen Programm oder mit einem neuen Produkt, dann kann er eigentlich nur in dem Moment sich selber und sein Produkt ja gut verkaufen. Also ohne jetzt irgendwelche Verkaufstricks anzuwenden. Genau. Aber wenn jemand für was brennt und das spürbar ist, würde ich behaupten, das ist A und O einer Kommunikation.
Richtig. Und das ist spürbar, wie du sagst. Und dann ist es auch nicht wichtig, dass alles perfekt läuft oder so. Das ist ja gar nicht der Fall. Und genauso ist es spürbar, finde ich oft, also außer man ist total geübt, wenn ein Redner eben das so mechanisch ablaufen lässt, gedanklich vielleicht schon beim Abendessen ist und eigentlich keine Lust hat oder jemand aus dem Vertrieb oder auch im Gespräch. Wir sind ja super sensibel für Menschen, diese Signale zu empfangen, ja, ob jemand jetzt wirklich präsent ist und da ist und für das Thema brennt oder nicht.
Auch Thema Blickkontakt.
Ja, Thema Blickkontakt. Ja. Aber zum Beispiel auch der Punkt, wenn jemand zu aufgeregt ist, also dann wirkt das halt auch wieder unsicher. Dann wirkt das so, als ob die Person vielleicht nicht bei der Sache ist oder beim Thema. Also Nervosität bis zum gewissen Punkt ist ja super, aber wenn dieser Punkt, also Stichwort Redeangst oder Redeangst ist schon fast zu groß, nennen wir ganz starkes Lampenfieber, wenn ich das nicht gezielt einsetzen kann oder nicht weiß, wie kann ich es denn kontrollieren, zum Beispiel durch die Ausatmung, ne? Dann kann es natürlich total schade sein für den Redner, die Rednerin, weil sie eben nicht dieses Feuer entwickeln können, weil sie so beschäftigt sind mit körperlichen Symptomen des Lampenfiebers, und das ist schade. Und das kann man aber auch lernen, damit umzugehen.
Und eigentlich bist du in dem Moment ja eine Musiklehrerin. Also quasi, du atmest in dem Moment, du bringst den Leuten bei zu atmen, da kommt deine Yogalehrerausbildung durch und dann bist du Musiklehrerin, weil wir alle haben ja eine Stimme, quasi ein Musikinstrument in uns letztendlich, und irgendwo kriegst du es dann hin, ne? Dass du die eigene Instrumentenkammer so auspackst, dass es nachher wie ein wunderschönes Orchester. Also ich finde nicht mal, dass es reicht, dass es eine tolle Geige oder ein Klavier ist. Ich finde irgendwie, dein Ziel ist es, ein ganzes Orchester aus einer Person zu machen.
Ah, jetzt hast du ja auch gemerkt mit dem Instrument, ja? Instrument, Stimme. Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Rhetorik, das Thema Stimme. Also das hat mich von Anfang an total fasziniert. Also Stimme ist ja auch, ich nenne es jetzt auch so, ein rhetorischer Wirkungsfaktor. Also durch Stimme wirken wir ja wahnsinnig. Und das ist uns ja manchmal gar nicht so bewusst. Es ist ja manchmal schon so, dass unsere Stimme so zu unserer Persönlichkeit gehört, dass das andere oder wir selber gar nicht mehr differenzieren können. Da bin ich ja schon beim Punkt, ne, Stimme und Persönlichkeit, das geht ja irgendwie Hand in Hand. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Unsere Stimme ist ja so ein Instrument oder ein Orchester, wie du so schön gesagt hast. Man kann ja ganz viele Farben und Klänge erzeugen. Und das Interessante ist, wir sind ja dieses Instrument. Und wenn es uns nicht gut geht, dann können wir das Instrument nicht gut bespielen. Und wenn es dem Instrument nicht gut geht,
wenn der
dann,
Dirigent quasi fehlt, genau, oder einen schlechten Tag hat,
ja, auch wenn er. Und wenn das Instrument jetzt irgendwie, wenn das kaputt ist und es dem nicht gut geht, dann können wir da auch nicht mehr viel machen und können es auch nicht ordentlich bespielen. Also so ist es auch mit der Stimme. Und Thema Stimme ist etwas, das kommt langsam, habe ich den Eindruck. Natürlich auch hier Podcast.
Ich wollte gerade sagen, was mache ich falsch?
Gar nichts.
Gar nichts, man kann nichts falsch tun.
Nein, wunderbar.
Aber es sind so, wir können jetzt, wir haben einen Podcast. Wir haben heutzutage, wir sehen diese Insta-Welt, wo jeder irgendwie sich traut, in die Kamera zu sprechen, was früher undenkbar gewesen wäre, ohne Medienausbildung, ohne Stimmtraining, ohne tatsächlich diese teilweise Schauspielerausbildung. Ja. Und heute traut sich das jeder. Und das ist ja auch einerseits Fortschritt und wir wachsen über uns selber hinaus dank neuer Medien, aber auch ziemlich krass, wie jeder plötzlich jedes Medium bedienen kann und zu seinem machen kann. Was sind so Tricks, fällt dir ein, zwei Tricks fallen dir ein, wo du sagst, da kriegt man schon was hin, wo man in der Stimme, wenn man die gekonnt anwendet, die Tricks, dass man die Leute, die Zuhörer noch ein bisschen auf seine Seite ziehen kann?
Ja. Also, du hast ja gerade schon ein Wort, also etwas gesagt, nämlich trauen. Viele trauen sich, das zu machen. Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort beim Thema Stimme. Also, wenn ich Angst habe, dann klingt die Stimme auch nicht gut. Also, dann verspannen wir. Und es gibt ja diesen Mythos, dass tiefe Stimmen total angenehm sind. Ja. Es ist aber nicht, also ein halber Mythos. Natürlich, auch bei Männern zum Beispiel, es wurde ja auch herausgefunden, Männer, die eine tiefe Stimme haben, ne, denen wird auch mehr Kompetenz zugesprochen, mehr Souveränität, die sind vertrauensvoller. Frauen übrigens auch. Die Stimme der Frau ist ja auch in den letzten Jahrzehnten viel tiefer geworden, weil wir ein anderes Bild haben von uns. So, und da sind wir schon beim Punkt, aha, Also wir rauchen ja nicht mehr, wir Frauen, wir trinken auch nicht mehr Alkohol, was die Stimme ja auch senkt. Es hat sich auch anatomisch nichts verändert in den letzten Jahrzehnten, also an den Stimmlippen jetzt nicht. Also muss es ja noch was anderes sein. Und es ist ja ein Rollenbild. Und ein Rollenbild bestimmt ja auch die Persönlichkeit. Und unsere Stimme spiegelt ja auch ganz stark unsere Persönlichkeit wider. Also auch noch so ein Punkt, eine Stimme niemals 100% verändern wollen, weil das ist ja was ganz Intimes. Und es ist ja so wichtig, diese Stimme, weil das drückt ja unglaublich viel über uns aus. Gefühle, Emotionen, natürlich auch unser Selbstbild, unser Weltbild. Wir stehen mit zum anderen. Ne? Und wir, das fand ich auch immer so schön, wenn wir frei sprechen, also wenn wir eben entspannt sind und unsere Stimmbänder eben auch schwingen und einen Schall, ne? Wenn wir einen Schall entzeugen, es ist ja nichts anderes, dann gerät unser Gegenüber auch in eine Schwingung.
Deshalb sitzen wir heute hier.
Deswegen
wir haben uns
sitzen
bewusst
wir hier.
Dazu entschieden, quasi uns live zu treffen, damit das möglich ist, auch wenn ihr uns nicht sehen könnt.
Genau, und dieses jemanden in Schwingung zu versetzen, das kann, also eine Stimme kann ja sehr angenehm und wohlig wirken, sie kann aber auch lärmend wirken und unangenehm. Hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn jemand zum Beispiel ganz heiser spricht, eine längere Zeit, ne, dass sich dann auch dein Kehlkopf anspricht. Oder wenn jemand sehr knarrig redet die ganze Zeit, ne, dass du auch merkst so, du kriegst dir so ein Kloß im Hals. Oder wenn jemand in der Hochatmung ist, also so, dass du merkst, huch, jetzt werde ich aber auch nervös.
Okay.
Ne?
Genau. Das heißt, wir nehmen das schon auch ein bisschen an vom Gegenüber.
Ja.
Also diese Atmosphäre nehmen wir wahr und auf.
Wir nehmen, genau, das nennt sich, braucht sich jetzt kein Mensch merken, psychorespiratorischer Effekt. Also allein die Art, wie ein Mensch intoniert, also betont oder atmet, hat eine Auswirkung auf uns.
Ich würde behaupten, mir geht's immer, ich komme mir immer, wenn ich neben dir sitze, komme ich mir immer vor, als könnte ich den ganzen Abend reden, weil es sich so wohlig warm alles anfühlt.
Das ist
auch
total
das Gespräch
lieb.
Miteinander. Nein, aber auch diese Bedachtsamkeit tatsächlich in unseren Gesprächen, die finde ich ist schon spürbar. Mhm. Also für mich jetzt nicht, die muss nicht für euch spürbar sein, aber ich finde schon, dass das immer was anderes ist. Also so, man kommt ins Philosophieren, man möchte den ganzen Tag lang nur in dieser Watte quasi sein, in diesem Wohlklang irgendwie.
Oh, dankeschön. Ja. Also ich mag deine Stimme übrigens auch sehr gerne. Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen können das auch bestätigen, weil du hast eine sehr klare Stimme und eine sehr freundlich lebendige. Also so würde ich sie jetzt beschreiben. Kommt auch auf deine Tagesstimmung natürlich an. Und überhaupt, man kann ja auch hören, wenn jemand depressiv ist zum Beispiel. Also nicht unbedingt unser bloßes Ohr oder ADHS oder Parkinson, finde ich total spannend. Also mit Stimmanalysen natürlich computerbasiert, jetzt nicht das menschliche Ohr, aber Alter können wir hören zum Beispiel. Ne? Klar, Geschlecht sowieso.
Ja.
Wir können Stimmungen heraushören. Wir können auch schon hören, ob jemand krank ist. Mhm. Das geht ja auch manchmal. Mhm. Interessanterweise finden wir rauchige und so kratzige Stimmen ja auch manchmal auch sexy.
Attraktiv,
ne? Ja,
so, ja,
das ist ganz
genau.
Interessant. Also es geht auch nicht unbedingt um gesunde Stimmen. Mhm. Aber jetzt Geheimnis lüften, es geht eben um entspannte Stimmen.
Mhm.
Also wenn jemand, diese Wechselwirkung, diese Resonanz, also dieses Widerhallen, das ist ja auch so ein schönes lateinisches Wort, resonare, dann Widerhallen, Widerschall finden. Und diese Resonanz, die funktioniert dann eben gut, wenn wir entspannt sind.
Mhm.
Und wir haben manchmal, glaube ich, ein bisschen verlernt, auch im Alltag und unter Stress und unter Druck, dass wir unseren Körper als Klangkörper nutzen. Also Stimme ist ja hörbare Körpersprache. Das heißt, wenn ich entspannt bin, wenn mein Körper entspannt ist, wenn meine Atmung wirklich runtergeht bis zum Beckenboden. Also wirklich die Vorstellung, ich atme in meinen Beckenboden, ich atme in meinen Hintern, also eins von beiden, was einfacher fällt. Wirklich der Bauch schön rausgeht, Zwerchfell senkt sich.
Genau, nicht Bauch einziehen.
Also nicht den Bauch
unfassbar.
Einziehen.
Unfassbar, es gibt Studien darüber, ich kann da keine Zahlen liefern, aber es gibt wenig Frauen, die es nicht kennen und den Tag über den Bauch einziehen.
Ja.
Also es ist viel häufiger, dass Frauen angeben, ja, sie ziehen unterbewusst, aber sie laufen mit eingezogenem Bauch rum. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, also ich habe mich dann in dem Moment schon auch ertappt, dass es ein krasser Unterschied ist, ob ich loslasse, also ob ich...
Wir haben dieses schlanke Silhouette, ne? Bauch rein, Brust raus. Das haben, also hast du vielleicht auch schon öfter mal als Kind noch, habe ich das auch noch so im Hinterkopf immer mal wieder gehört,
Aufrecht stehen.
Aufrecht stehen ist okay, aber.
Genau, dieses, aber so, dieses wirklich,
hier so ein, als hätte man so einen Betonklotz dann hier oben irgendwie in der Brust sitzen, ne? So, wenn der Atem hier stecken bleibt. Und das ist, man sagt, ich sage nicht, dass ich das zu 100% unterschreibe, aber man sagt, wenn Menschen sehr stark in der Hochatmung sind, also wenn die Atmung nicht den Bauch erreicht, also wir haben ja hier ein Zwerchfell, ich kann das jetzt leider nicht zeigen, aber ich kann es mal
unter
für die, die es nicht
quasi
wissen, das Zwerchfell sitzt hier an den unteren Rippen, ne, das geht von vorne nach hinten wie so ein Fukuhila. Und wenn wir einatmen und unsere Lungen sich füllen, dann geht das Zwerchfell nach unten, die Organe werden nach vorne gedrückt, Und wenn ich ausatme, dann wie so ein Trampolin, ne, wird draufgesprungen aufs Zwerchfell, dann springen wir wieder hoch und dann geht die Luft wieder raus. So, und das Zwerchfell, das wissen auch viele nicht, ist auch einer der ersten Muskel, die bei Stress eben verspannen. Und wenn wir ein verspanntes Zwerchfell haben, dann läuft halt auch nicht mehr viel mit Bauchatmung. Ja. Ne? Dann steckt hier der Atem fest. Und wenn der Atem feststeckt, dann kommt halt immer noch mehr Stress zustande.
Ja.
Und in dieser Hochatmung wird uns immer auch wieder signalisiert, es ist eine Gefahrensituation, da ist Stress da. Mhm. Also die Atmung ist eh die Basis von einer angenehmen Stimme. Also wenn die Atmung tief ist, wenn die Atmung unseren ganzen Körper erreicht, dann erreicht auch die Stimme den ganzen Körper. Also es ist eine Basis.
Ich habe den Eindruck manchmal, ich kann nicht anders, als auch Mama-Themen einzubringen. Manchmal komme ich mir komisch vor, aber mir fällt jetzt gerade die Situation ein, Mama unter Stress oder überhaupt Eltern im stressigen Alltag quasi.
Ja.
Und wenn du dann merkst, natürlich alles zieht sich zusammen und du willst, keine Ahnung, du willst gerade schnell los. Würdest du behaupten, Kinder spüren das doch mit Sicherheit dann auch, wenn ich in dieser Hochatmung bin und dann jetzt aber schnell und kann, dann kommt doch weniger Ruhe an, oder? Und das Einzige, was doch wahrscheinlich in dem Moment eine Brücke ja aufbauen würde in der Kommunikation, wäre dieses Verständnis, diese Augenhöhe, dieses ich höre dich, ich sehe dich, aber wir müssen trotzdem los, so nach dem Motto. Aber vermutlich hören Kinder das auch schon, wo unsere Stimme. Also natürlich nicht bewusst, dass sie jetzt sagen, du Mama, du klingst gerade gestresst.
Also ich glaube sogar, dass Kinder das ja auch schon hören, wenn man schwanger ist. Dann kriegen die ja auch schon viel mit über die mütterliche Stimme. Inwiefern die da jetzt differenzieren können, also ich meine, Kinder spüren sicherlich im Bauch Stress. Ne? Das ist ja auch bewiesen. Wie es jetzt mit der Stimme ist eine gute Frage. Das würde ich jetzt gerne mal nachgucken für irgendwann anders, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut, klar, ich meine, Stimmen wirken ja auch auf Kinder total. Die kriegen das ja mit. Also es gibt etwas, das nennt sich, wir kommen von einem Thema zu einem anderen, zu den Tipps komme ich gleich noch. Ich komme noch zu den
Minuten.
Tipps zur guten Stimme in Podcasts. Es gibt etwas, das nennt sich ja Double-Bind-Botschaft, kommt auch aus der Kommunikation und ich bleibe beim Thema Kind, weil die kriegen ja unglaublich viel mit.
Ja.
Das ist auch ziemlich gut untersucht. Also wenn Eltern, ich bleibe jetzt mal beim Fall Mutter, es geht genauso um Vater, ich nehme jetzt mal Fall Mutter. Wenn eine Mutter viele Double-Bind-Botschaften sendet, ich mache gleich ein Beispiel, dann hat das nämlich auch oder kann sehr starke psychische Störungen beim Kind verursachen. Doppelbeinbotschaft oder Double-Bind ist zum Beispiel, wenn eine Mutter da sitzt und total traurig ist und vielleicht auch geweint hat und dann kommt das Kind und fragt Mama, was ist los? Und die Mutter sagt dann, nix, Schatz, mir geht's super.
Ach Gott, okay.
Ne? Also das sind Double-Bind-Botschaften. Und
dieses,
das Kind,
wir haben das Gefühl, wir dürfen unsere eigentliche Stimmung nicht an das Kind heranlassen, obwohl es sichtbar ist, diese Stimmung.
Genau. Das, also klassischer Fall. Also wenn die Stimmung eine ganz andere ist, als das, was verbal kommuniziert wird. Ja. Also ein Fall von Inkonkurrenz.
Und das gibt's zwar auch in Beziehungen.
Ja.
Du Schatz,
natürlich.
Was ist los? Nix ist los.
Genau, nix ist los. Genau, das sind auch Double-Bind-Botschaften. Ja. Oder wenn ich sage, die gibt's natürlich auch rein verbal, wenn ich sagen würde zu meinem Partner, du, mir ist es total egal, wie lange du wegbleibst, Hauptsache du kommst pünktlich nach Hause. Das ist ein Widerspruch in sich.
Und du kannst schon Bier trinken, aber bitte komm nicht betrunken nach Hause.
Genau, genau. Also irgendwie so solche Botschaften. Und vor allem, wenn eben die Stimme ist so ein Wahrheitsgenerator. Und das machen bei der Polizei ja auch manchmal, um Lügen herauszufinden zum Beispiel. Ne? So über die Stimme. Und die Stimme verrät schon echt viel. Wir können unsere Mimik viel besser kontrollieren als unsere Stimme.
Okay.
Also Worte können wir eh super kontrollieren. Ja. Ne? Also na klar, dann sage ich jetzt halt mal Folgendes, wenn ich lügen möchte. Oder einfach irgendwas nicht zeigen möchte, Emotionen. Nee, mir geht's super. Ne?
Ja.
Sowas in der Richtung. Die Körpersprache und die Mimik können wir bewusst auf jeden Fall relativ gut kontrollieren, wenn wir uns drauf fokussieren. Und die Stimme ist so ziemlich mit der Schwierigste. Also das muss man üben. Da muss man einen guten Zugang haben, dass die Stimme dann auch mitspielt, dass es glaubwürdig wirkt. Und da kommt oft diese Inkonkurrenz eben zustande, wenn sich das widerspricht. Und Kinder spüren das. Und die haben damit dann auch irgendwann Probleme. Wenn das oft vorkommt in der Familie, also Double-Bind-Botschaften, dann
wird schwierig. Es fehlt ja eine Verlässlichkeit, eine Vertrauensbindung irgendwo.
Ja.
Also ich fühle mich
oder,
ja dann nicht mehr sicher. Also
genau.
Man braucht oder
wenn
ja
die Mutter
von Extremen sprechen, aber quasi es wird ja auch nicht vorgelebt, wie gehe ich mit dem Gefühl um. Also weil das Gefühl wird das Kind ja auch irgendwann erleben, die Traurigkeit.
Ja.
Ist ja auch was ganz Wichtiges vom Vorleben.
Ja, das ist natürlich wichtig. Aber auch wenn das Kind eine schlechte Note heimbringt und die Mutter sagt dann, das ist gar nicht schlimm, Schatz, ne? Oder sowas. Also wenn es sich halt einfach widerspricht.
Mhm.
Und da ist die Stimme natürlich so ein Faktor, der ganz klar zeigt, nee, stimmt nicht so ganz.
Mhm.
Wir glauben im Zweifel der Stimme und nicht dem Gesagten.
Mhm. Ja. Jetzt ist es ja aber auch manchmal sinnvoll, die Stimme so im Griff zu haben. Wir hatten gestern das Thema weiblicher Zyklus. Wir sind in einer schlechten Zyklus, also in der Zyklusphase, wo es uns eher schlecht geht, im Winter. Ich habe aber trotzdem eine total wichtige berufliche Präsentation zum Beispiel. Mhm. Dann kriege ich es im besten Fall, wenn ich sie einfach nicht verschieben kann, trotzdem hin, dass meine Stimme irgendwie so klingt, dass mir jemand was abkauft oder dass ich zumindest überzeugend klinge. Ist es möglich, seine Stimme so, also so viel Technik und Strategie sich anzueignen, dass das möglich ist, auch an schlechten Tagen sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Also Thema Frau ist nochmal was anderes, weil wenn wir unsere Periode haben, dann haben wir einfach eine rauere Stimme, die nicht so stabil ist. Um den Eisprung herum, davor, währenddessen und kurz danach, da ist die Stimme ein bisschen höher. Das sind aber Kleinigkeiten, das ist minimal so. Ja? Also
wir klingen auch attraktiver, glaube ich.
Ja, das auch. Ja. Aber allerdings interessanterweise vor dem Eisprung und nach dem Eisprung, okay, was also nicht so viel Sinn macht, aber für die Nee, aber ist egal. Das ist aber einfach, dass dieser Körper, also alles beeinflusst die Stimme. Ja. Ja, also wir brauchen 100 Muskeln, um Stimme zu erzeugen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel. Und was du gerade gefragt hast, ist immer wirklich beim Ende, also was du vorhin schon gefragt hattest. Ja, also einmal ist es eine innere Haltung, natürlich. Also dass ich der Sache, also der Kopf spielt immer eine Rolle, Gedanken spielen eine Rolle. Ob ich mir denke, um Gottes Willen, ich habe keine Lust, ich fühle mich schlecht, dann bin ich angespannt. Ne? Oder wenn ich mir denke, ich habe keine Lust auf mein Gegenüber oder sonst was. Also Entspannung spielt immer eine Rolle. Und es fängt ja auch bei den Gedanken an. Dann geht's um die Atmung, also dass ich ausatme. Wir denken oft, wir müssten einatmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gestresst bin, ist ganz natürlich übrigens, wir atmen automatisch ein, wenn wir Stress haben. Ja. Ne? Und dann haben wir irgendwann ganz viel Luft.
Sie landet nicht unten.
Unten, dann haben wir ganz viel Luft, viel zu viel Luft. Dann fühlt es sich an, als hätten wir keine Luft. Wir atmen noch mehr ein, dann wird's irgendwann echt kritisch. Also indem wir ausatmen. Und das machen wir am besten. Oder auch selbst wenn wir unsere Stimme wirklich erstmal wieder in den Sessel setzen wollen, dann ist Ausatmen auch super. Dann kommt nämlich die Einatmung auch bis in den Bauch. Das heißt, wir atmen ein und atmen dann tonvoll aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass ich auf F ausatme langsam. Das heißt, ich hoffe, es wird hörbar. Ich atme ein und auf F, ich mache so eine Lippensperre, atme ich aus. Es gibt ja diese Dampfdruck Kessel, ne, von Oma noch, kennst du vielleicht, die haben auch so ein Ventil.
Oh, die liebe ich, wenn ich einen Gas hätte, hätte ich wieder so
einen. Ich habe einen daheim, das ist super, kann man schnell Sachen weich kochen. Und wenn da zu viel Druck ist, muss man ja auch langsam die Luft rauslassen, ne, sonst explodiert das Ding. Und das ist, so sind unsere Körper auch, also wir haben ganz viel Luft und die lassen wir raus. Und zwar so lange, bis nichts mehr geht.
Bis wir nichts mehr können.
Also bis wir echt denken, boah, es kommt nichts mehr raus. Und keine Sorge, wir haben immer einen halben Liter Luft in den Lungen. Der geht nicht weg. Also bis wir zumindest so den Eindruck haben, es geht nichts mehr. Und dann nur den Mund öffnen und die Luft kommt automatisch rein. Das ist auch so eine Sache. Wir müssen... auf keinen Fall. Also bitte nicht aktiv einatmen. Unser Körper reguliert das. Unser Körper braucht Hilfe beim Ausatmen, aber er braucht keine Hilfe beim Einatmen. Das machen wir automatisch. Und das kann man ganz einfach ausprobieren, indem man sich mal entspannt hinsetzt, auf den Stuhl, Beine auf den Boden und dann einfach ein paar Runden einatmet. Geräuschvoll ausatmen, das kann F sein, das kann auf Sch sein oder einfach total egal, dass man komplett ausatmet, bis nichts mehr geht und dann nur den Mund öffnet und die Luft einströmen lässt. Und dann kommt der Bauch so richtig schön raus. Muss man ein paar Mal üben.
Ja, ist auch was, dass der Bauch rausgeht und nicht rein ist. Auch,
genau.
Ja.
Und dann locker lassen. Der Bauch muss natürlich locker sein, ne? Sonst kommt die Luft nicht, wenn wir verklemmt sind. So ganz entspannt einatmen, ausatmen und dann die Luft einfach wieder reinkommen lassen durch den offenen Mund. Und dann geht der Bauch nach außen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann reguliert sich auch das vegetative Nervensystem. Also die Einatmung oder der Atem ist so das einzige Mittel, dass wir eben auch auf unser Unterbewusstsein Einfluss nehmen können. Sonst gibt es da nicht so viel. Und das ist zum Beispiel eine Sache, um erstmal wieder den Atem zu regulieren, dass die Stimme wieder nach unten sacken kann.
Das heißt zum Beispiel eine heimliche 3-Minuten-Meditation mit den AirPods auf der Toilette.
Zum Beispiel, ja.
Wäre ein absoluter Geheimtrick quasi. Kriegt kein Mensch mit heutzutage.
Also das ist das, was am besten lautlos zu machen ist. Alles andere, was ich gleich noch sage, ist eher mit Lauten verbunden. Ja. Kann man dann vielleicht im Auto machen oder ganz leise für sich. Das geht schon. Aber dieses geräuschvolle Ausatmen und den Atem einfallen lassen und dabei vielleicht auch noch die Hand auf den Bauch legen, weil der Körper führt das auch die Atmung. Drin, ja. Also dort auch den Atem dann hinschicken, wo die Hand ist. Ja, das ist auf jeden Fall ganz beruhigend, ein paar Minuten, dann geht das wunderbar. Ja, man kann es auch mit so im Stehen zum Beispiel machen, indem man die Hände seitlich schüttelt, als hätte man sich die Hände gewaschen und will sie dann trocken schütteln, dass man bis man keine Luft mehr hat und dann wieder Luft holt und also die Luft einfallen lässt, nicht aktiv holt und dann wieder einatmet. Es gibt verschiedene Methoden.
Das heißt, jemand, der eigentlich könnt ihr jetzt immer zur Minute XY vorspulen, macht das 3-mal und dann seid ihr gut vorbereitet. Das sind wir aber auch wieder bei deiner, da passt dein Lebenslauf so krass zusammen. Wenn man denkt, Yoga-Lehrerin und überhaupt, wie passt das zusammen? Es passt sehr gut zusammen, diese Entspannung und souverän irgendwo auftreten.
Also Souveränität entsteht ja durch Entspannung, behaupte ich. Also du hast ja auch noch keinen souveränen Menschen in Hochatmung gesehen oder der total hektisch ist. Also von daher verbinde ich das ganz stark, Gelassenheit, Souveränität und Entspannung. Das
würdest du überhaupt nicht. Mir fallen im Kopf so ein paar Bilder ein von Menschen, die so immer so übersouverän, ist jetzt das falsche Wort, aber wo ich mir denke, oh, sind die noch souverän? Also so dieses echte, fühlbare Souverän oder sind die einfach nur in dieser Rolle so selbstsicher, dass die dieses Gewand anhaben und immer so auftreten. Also ich finde, souverän ist so ein ganz schönes Wort, wo da fällt mir stimmig ein. Ja. Also wo so passt. Souverän ist jemand, der trotzdem nahbar ist, wo ich sage, das passt zu der Person. Es gibt ja auch Menschen, die sind so immer souverän, wo man vielleicht auch denkt, oh mein Gott, kannst du nicht auch mal einen schlechten Tag haben?
Oder einen emotionalen Tag.
Oder einen emotionalen Tag.
Oder es muss so ja nicht schlecht nahbare. Sein.
Genau, muss nicht schlecht sein, so dieses... Wie viel Echtheit ist da überhaupt noch in dieser Souveränität dabei?
Ja, also Souveränität entsteht ja auch dadurch, dass ich mich auch so zeige als Mensch. Es gibt auch zum Beispiel Souveränität erste Ordnung, also aus der Kommunikationswissenschaft jetzt auch. Das ist, wenn ich auf alles eine Antwort weiß. Ne? Und Souveränität zweite Ordnung ist, dass ich ganz klar sagen kann, ich habe keine Ahnung. Ja, also
das wird ja bei der Demut oder bei der Stärke.
Ja, genau. Quasi, ja. Also das hat ja nichts damit zu tun, allwissend zu sein oder immer total ruhig. Mhm. Also Emotionen zu zeigen und sich als Mensch zu zeigen, ist ja auch souverän, finde ich. Es ist eher so ein Gleichgewicht, also was du auch gesagt hast, Stimmigkeit, ja. Wir sind bei der Rhetorik wieder, also Souveränität auf der Bühne zum Beispiel oder jetzt irgendwie bei einer Debatte oder was auch immer, dass ich erstens ausdrucksorientiert bin, das heißt, Stichwort Authentizität, dass ich mich natürlich verhalte, dass ich nahbar bin, dass ich mich menschlich zeige, so, das ist wichtig. Aber wenn ich mich nur ausdrucksorientiert gebe, also nach Authentizität bemüht bin, dann kann das ganz schnell unangemessen werden, also nicht stimmig mit der Situation, weil ich kann dann zum Beispiel einfach sagen, was mir im Kopf rumgeht, ich finde mein Gegenüber total blöd, ich sag's halt, ist halt authentisch oder ich habe keinen Bock hier zu sein, wie du vorhin gesagt hast, du hast auf irgendwas keine Lust und dann sage ich das halt mal so, bin ich halt heute flapsig, ich bin halt heute schlecht drauf, sorry, tut mir leid, Leute, ich bin halt authentisch, finde ich halt auch nicht optimal, ja. Und auf der anderen Seite neben der...
Weil der Gegenüber wird er vergessen.
Genau, und die Situation natürlich und die Professionalität. Ja. Also da haben wir einmal diese Ausdrucksorientierung, die ist wichtig, aber sie darf nicht übertrieben werden, die braucht ein Gegengewicht.
Genau.
Und dieses Gegengewicht ist eben diese Wirkungsorientierung. Ja. So, also dass ich eben auch auf meine Wirkung bedacht bin, auch auf meine Stimme. Wie klinge ich denn heute zum Beispiel? Was mache ich jetzt, dass ich mich wohlig anhöre? Was kann ich tun, um auf mein Gegenüber mehr einzugehen? Wie kann ich mich körpersprachlich verhalten? Wie kann ich gute Argumente an welcher Stelle anbringen und so weiter? Also Wirkung bewusst. Wenn ich aber nur auf meine Wirkung bewusst bin, und das ist das, was du gerade gesagt hast, dann werde ich ja so eine Fassade, so manipulativ, ne? So alles strategisch Mächte durchdacht.
Auch, ne? Macht, genau. So dieses Machtmenschen, ja.
Und diese Kunst ist eben Ausdrucksorientierung und Wirkungsbewusstsein in so einen Einklang zu bringen. Also der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun, der nennt das Ganze dann Stimmigkeit, ne? Wenn man beides zusammenbringt. Und zwar Gegensätze. Wir denken oft so, ja, entweder oder.
Ja.
Ne? Und ich finde dieses sowohl als auch, also zwei Gegensätze in mir zusammenzubringen. Und das ist gar nicht so einfach.
So nach dem Motto, ich darf schon mich authentisch geben, mhm. in irgendwas total selbstsicher sein oder auch mal total schlecht drauf sein und flapsig sein. Aber wenn es auf Kosten meines Gegenübers geht und dadurch ich jemanden ja auch in der Kommunikation vielleicht verletze oder demjenigen keine Aufmerksamkeit schenke, obwohl das er verdient hätte, wäre es in der Situation nicht stimmig. Schön, mhm. das so quasi.
Ja. Dann, ja, also es gibt ja immer, also A, es gibt mich, B, es mhm. gibt die Situation und es gibt ja noch ein Gegenüber. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine Hintergrundgeschichte und es gibt irgendein Ziel, warum man da ist. Und dass man alles eben ineinander betrachtet. Also nicht nur sich selber, ja, heute geht's mir halt so, ist mir jetzt egal. Ja, darum geht's ja nicht. Mhm. Sondern dass man alle Faktoren noch mit einbindet.
Und würdest du behaupten, jeder ist fähig zu kommunizieren, erfolgreich zu kommunizieren?
Ich kann sagen, was das für mich bedeutet. Mhm. Und dann muss das jeder für sich selber herausfinden. Erfolgreich kommunizieren bedeutet für mich, dass ich meinem Gegenüber begegne. Also, dass ich mein Gegenüber berühre, dass ich da etwas bewirke, ob das jetzt gedanklich ist, ob das jetzt was ist, vielleicht sogar eine Verhaltensänderung, also wenn ich überzeugen möchte, das wäre natürlich, also erfolgreich überzeugen wäre das. Ja. Und genauso ist für mich auch erfolgreich, wenn ich mich von neuen Ansichten überzeugen lasse. Also, das sind wir auch schon wieder am Anfang, wenn ich meinen Horizont erweitern kann, dann ist es für mich auch erfolgreich kommuniziert. Ich war in einem Gespräch und im besten Fall geht man aus dem Gespräch ja mit neuen Erkenntnissen raus. Mhm. Und nicht nur, dass man seine eigene Meinung abgeladen hat und der andere ja. und ciao, sondern erfolgreich ist, wenn man bereichert wird. Mhm. Den anderen bereichert, man wird selber bereichert. Normalerweise bereichert man sich ja gegenseitig, weil man Neues erfährt, voneinander, wenn man wirklich zuhört und diese Brücke, wie du so schön gesagt hast, ja. miteinander baut, dann ist das erfolgreich. Mhm. Im geschäftlichen Kontext, im beruflichen Kontext ist es natürlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn ich jemanden überzeuge, das Produkt zu kaufen, Folgendes auszuprobieren oder mein Seminar zu buchen, dann ist das in dem Falle erfolgreich zum Beispiel. Ich habe mein Ziel, das ich davor im Kopf hatte, durch Kommunikation, die vielleicht auch strategisch war in dem Moment, habe ich es erreicht. Mhm. Und auf der Bühne ist natürlich erfolgreich, wenn ich mein Publikum berühre, wenn ich mein Publikum begegne, wenn ich es motiviere, wenn da eben diese Resonanz zu spüren ist. Das ist erfolgreich. Es kann auch erfolgreich sein, dass ich im Gespräch herausfinde, wir werden uns nicht einig. Mhm. Und zwar so schnell wie möglich. Mhm. Ja, dann ist es keine Zeitverschwendung in Anführungsstrichen. Mhm. Das wäre für mich auch erfolgreich.
Mhm. Also das heißt, aber würdest du sagen, es wäre sinnvoll, es schnell in Anführungszeichen herauszufinden, damit man sich dann nicht im Kreis dreht? Also wenn man herausfindet, sein Gegenüber, da passt einfach was nicht. Ja. Also es geht irgendwie, man würde sich ansonsten in der Diskussion aufreiben eigentlich. Wäre es für dich dann zu sagen, eine Stärke, man entscheidet, gut, wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig. Entweder wechseln wir das Thema oder wir finden einen Kompromiss quasi. Aber wäre es schon sinnvoll zu sagen, wir drehen uns nicht ständig umeinander herum, weil wir zwei Brücken im schlimmsten Fall bauen sonst.
Genau, zwei Brücken, zwei.
Und jeder geht auf die andere.
Also genau, quasi, jeder geht auf die andere, wir laufen aneinander vorbei. Also wir begegnen uns nicht schnell. Warum habe ich schnell gesagt? Ich glaube, weil Kommunikation heißt ja auch Verbindung und Kommunikation heißt aber auch oder kann ja auch Scheinverbindung bedeuten, aber das ist keine richtige Kommunikation. Und desto schneller ich ja auch merke, desto offener und klarer ich ja kommuniziere, kann ich ja auch schnell rausfinden, ob ich mit Menschen auch beruflich jetzt zum Beispiel zusammenkomme oder nicht. Oder bei Dates, klassisches Beispiel. Ja. Ja, am Anfang wird nicht wirklich kommuniziert, was jeder möchte und dann irgendwie nach einem halben Jahr oder Jahr stellt sich dann raus, ups, wir haben doch komplett andere Werte. Also ciao, ne? Das meinte ich, glaube ich, mit schnell, dass man in der Klarheit auch spricht und dass man sich traut, Dinge anzusprechen Sichtweisen auszutauschen.
Es bringt nicht, übers Wetter zu besprechen, quasi in dem Moment, so nach dem Motto. Ja. Ich habe irgendwann mal den Tipp gehört, ich glaube, er war von Hirschhaus. Man sollte beim ersten Date eigentlich sich in den Stau reinstellen. 3 Stunden Stau, wenn man das beim ersten Date erträgt miteinander, dann kann schon mal so viel nicht schief gehen.
Ja, dann hat man zumindest einiges zu reden, ne? Und man hat ja jetzt nicht diese Abwechslung oder Ablenkung von draußen, passiert ja nichts. Da muss man sich ja voll aufeinander konzentrieren.
Und man kommt auf diese Emotionen halt auch relativ schnell zu
sprechen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist interessant. Ja, doch, das ist für mich erfolgreich. Also hat viele Facetten. Und das ist wieder kontextgebunden, je nachdem, ja.
Und wie viel von sich selber sollte man immer einbringen? Also klar, man hat Strategien in Hand, aber was sind so Facetten, die wir von uns selber so einstreuen sollten, damit was stimmig wirkt auch trotzdem? Mhm. Also wie viel von uns müssen wir preisgeben? Wie viel dürfen wir preisgeben? Wie viel ich muss irgendwie spürbar sein. Mhm. Oder muss es 100% sein?
Also wir geben in dem Moment, wenn ich etwas von mir gebe, verbal, gebe ich ja immer was von mir, Sarah. Also es geht ja gar nicht anders. Wir glauben so, also ich sage es jetzt mal total sachlich hier an dem Tisch, volle Sachebene und verraten dabei so viel über uns. Und wir haben ja oft diesen Trugschluss, wenn wir irgendwie Fakten nennen oder Argumente nennen, dann geben wir nichts von uns preis. Das stimmt aber nicht. Wir geben ganz viel von uns preis. In der Art der Formulierung, wir sind wieder beim Thema Stimmlage, allein durch Blickkontakt und Zuwendung unserem Gegenüber. Also wie verhalte ich mich da? Ob wir Fragen stellen anderen Menschen? Also wir geben doch immer von uns was preis. Ja. Und das wird oft verwechselt, weil ich muss nicht in Ich-Botschaften sprechen. Ich fühle mich heute folgendermaßen. Mir geht das jetzt, also jetzt nicht affektiert. Ja. Es ist natürlich wichtig, dass wir von uns was preisgeben. Aber diese gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, ne, das ist ja ganz viel Selbstkundgabe-Ebene. Na klar, dann gebe ich es direkt preis, aber ich mache es auch sonst indirekt. Also vielleicht ist die Frage, in welchen Kontexten mache ich es direkt? Und da denke ich, ist es in der Geschäftswelt, obwohl sich es gerade ändert, muss ich dazu sagen, oft eher noch so, dass man oberflächlich sachlich miteinander redet. Natürlich gibt man dann was von sich preis, aber langsam ändert sich das auch in eine gefühlsbasiertere Kommunikation, in der man auch mehr von Tagesstimmungen preisgibt. Und wenn man gefragt wird, hey, wie geht's dir? Und wenn man das eine Kollegin fragt, dass die dann auch mal sagen darf, boah, nicht gut. Ja. Und nicht so wie so dieses skriptgeleitete, mir geht's gut, mir geht's gut.
Weg von diesem Smalltalk auch ein Stück weit. Ja,
ja, also das kommt ja langsam. Aber das sind viele noch damit ein bisschen überfordert, habe ich den Eindruck. Also ganz kurzes Beispiel, ich war gestern beim Zahnarzt, gestern früh, und ich war irgendwie ein bisschen, also ich war nicht so gut drauf, auch körperlich, mir ging es nicht so gut, bisschen matschig, und dann hat der Zahnarzt, ich finde total nett, der ist so reingekommen, der fragt immer, na, wie geht's denn, Frau Bussinger, ne, so ganz strahlend, und gestern habe ich gesagt, ja, nicht so gut. Und dann hat er kurz gestoppt. Und dann war seine zweite Frage war, ja, und wie geht's Ihren Zähnen? Ja. Und das fand ich so süß. Ja. Also er konnte damit gar nicht, er konnte gar nichts damit anfangen. Und dann dachte ich mir so, okay, das war vielleicht auch blöd von mir. Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen, gut. Das meinte ich mit angemessen, ne? Kann der arme Mann ja nichts dafür. Aber
da. Naja, aber da ist die Frage angemessen? Weil ja, klar. Eigentlich dieses, wie geht's dir, ist eine, also über diese Frage habe ich schon so oft wirklich philosophiert.
Ja, ja.
Und diese Frage ist so tiefsinnig und so wertvoll und wir müssten sie so viel öfters stellen unserem Gegenüber. Also wirklich dieses, nicht, oh Mann, du bist schon mies drauf oder so, sondern dieses wirkliche erfahren wollen, wie es unserem Gegenüber geht. Das Problem ist nur, wenn wir die Frage stellen, wir wollen es ja ganz oft nicht
wissen. Ja, das ist eine Höflichkeitsfloskel. Ne? Das ist ja einfach mal so, ich weiß nicht, warum es etabliert wurde, weiß ich nicht. Einfach, es hat was mit Höflichkeit zu tun. Und wir erwarten, wie geht's dir, mir geht's gut. Und dann geht's weiter.
Genau, aber mit einer Erwartungshaltung.
Genau, mit einer Erwartungshaltung, natürlich. Das nennt sich auch, das gehört auch zum kommunikativen Spektrum, das nennt sich auch kommunikative Werkseinstellung. Das ist erstmal ein komischer Name. Na, das kommt von Hartwig Eckert, der hat das, ein Kommunikationswissenschaftler, der hat viel auch mit Stimme und Persönlichkeit, hat auch viel drin geforscht. Und der hat eben gesagt, wir werden ja auch von Kind auf geprägt in so Werkseinstellungen, also in so Reflexen. Ne? Jemand fragt, wie geht's dir? Du sagst gut. Jemand stellt dir eine Frage, du gibst eine Antwort. Ja. Jemand kritisiert dich, du verteidigst dich. Jemand haut ein Argument hin, du machst ein Gegenargument. Also dieses, da kommt was von meinem Gegenüber in der Kommunikation und wir lernen von klein auf, so und so reagieren wir jetzt. Dann müssen wir so reagieren.
Und sogar welches Werkzeug packe ich aus
jetzt? Jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich antworten, jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt mache ich dies und das, jetzt sage ich gut und so weiter. Und das finde ich auch spannend, weil Kommunikation auch so viel Gewohnheit ist, so viele gewohnte Abläufe, so viele Skripte.
Das heißt, wir müssen eigentlich einen Reset machen.
Naja, also wenn wir mit allen Skripten brechen würden, dann wird es, glaube ich, sehr kompliziert werden auf dieser Welt. Aber ab und zu sollten wir das machen. Und in der Schlagfertigkeit, das ist nur mal ein kleiner Exkurs und ich sag's nur ganz kurz, ist es zum Beispiel wichtig, dass ich damit breche, mit Erwartungshaltungen breche, dass ich nicht antworte, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, sondern zum Beispiel eine Rückfrage stelle, eine Konkretisierungsfrage.
Ja, quasi.
Richtig.
Ja.
Nur, dass ich zustimme, wenn mich jemand kritisiert oder so, ne, so ganz entspannt, ja. Oder dass ich das, was mein Gegenüber mir vorwirft, nehme und positiv umdeute. Also ich reagiere anders, als man gegenüber es erwarten würde. Und das sind Überraschungsmomente. Und da sind Menschen erstmal perplex, wenn jemand nicht skriptgeleitet reagiert. Aber wir müssen es lernen. Also kannst du mal selber oder auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn man eine Frage gestellt, mit einer Gegenfrage mal zu reagieren. Wir haben so diesen Antwortreflex.
Ja.
Wir kriegen eine Frage gestellt und wir wollen sofort antworten. Ja. Und das ist total spannend. Das ist dann auch wieder so dieses, wenn jemand halt sehr stark anders ist als ja. wir, dann ist es immer komisch. Mhm. Und da gibt's noch so einen schönen Spruch auch vom Friedemann Schulz von Thun-Institut, nämlich, dass Kommunikation nur dann gut funktionieren kann, wenn wir aushalten, dass andere Menschen anders sind als wir. Und das finde ich total wichtig.
Finde ich so schön, ja.
Nämlich dieses, also da steckt ja auch das Wort aushalten drin, aber es kann ja stimmen. Also das kennst du vielleicht auch, wenn jemand so anders ist als wir, dann muss man da schon manchmal so, puh. Ja. Ne? Aber darin liegt ja die Kunst. Mhm. Und der andere ist ja nicht falsch deswegen. Mhm. Und wir ja auch nicht. Das sind halt zwei Pole, die vielleicht nicht so im ersten Moment nicht zusammenpassen, aber die sich vielleicht gut ergänzen.
Mhm.
Und wir tendieren dazu, dann eher das Schlechte zu sehen, als das Gute, was im vermeintlich Schlechten ist, anzuschauen.
Ich habe jetzt noch zwei Dinge, die mir einfallen. Einmal beim Aushalten fällt mir ein, wir müssen ja nicht nur Gesagtes, also Inhalte aushalten vielleicht manchmal, sondern auch Stimmen. Das sind wir wieder bei der Stimme und bei der Technik. Manchmal ist es ja wirklich, dass wir den Eindruck haben, es ist kaum auszuhalten einer Person. Oder es ist zumindest, es kommt uns unangenehmer vor, jemandem zuzuhören. Was kann ich machen als Sprechende, damit diese Stimme, das sind wir beim Stimmtrick, bei der Technik, was kann ich machen, damit meine Stimme möglichst wohlig klingt? Mhm. Außer jetzt die Entspannung. Wir sind bei einem Stimmtrick.
Oder ja, so. Also was immer gut geht, es gibt ja den sogenannten Eigenton. Das ist so auch in Differenzlage genannt, hört sich jetzt aber zu komplex an. Das ist so ein unser stimmliches Zuhause, wird es auch genannt, wo wir uns halt wohlig anhören, wo wir so im emotionalen Ausgleich innerlich sind, ne? Also wo wir einfach schon auch entspannt sind. Und da kommen wir relativ schnell mit Lauten hin. Das heißt auch, du kannst dich auch mal zurücklehnen, wenn du dich zurücklehnst und dann machen wir einfach mal so Können Sie es vorstellen? Am besten stellt man sich noch irgendwas Gutes zu essen vor.
Döner, Pia, ich habe den Döner noch nicht
eingebaut. Döner zerläuft nicht so gut im Mund. Also es wäre jetzt besser, wenn es jetzt ein Schokoladensoufflé wäre oder ein Stück Schokolade oder Tiramisu, ein Eis, egal, dass irgendwas, das zerläuft, was ihr jetzt so im Mund habt und dann schmeckt ihr das so, macht so ganz sinnlich und ganz entspannt, Körper ist ganz locker, so Und dann fängt man noch an zu schmatzen, aber das Schmatzen hört sich ein bisschen anders an, nämlich Und dann kann man dieses findet man so ganz wohlig, das ist so eine Massage auch für die Stimmbänder, ne, das massiert alles so ein bisschen, der Atem rutscht runter und so. Und wenn man dann spricht danach, zum Beispiel, oder auch währenddessen, Monika macht Marmelade. Da kriegt man so eine Schokoladenstimme danach. Das ist, also durch diese durch Laute, durch Summen, kommt man relativ schnell in diese Indifferenzlage. Und es geht auch nicht darum, dass man das jetzt stundenlang macht, sondern jeden Tag irgendwie mal im Auto, beim Abspülen, so ein bisschen.
Ja, aber schon wie eine Art Hausaufgabe. Also dass man es einbinden kann als Routine.
Genau. Immer mal wieder so reinhört, wie hört sich eigentlich Summen an. Summe ich tiefer, als ich spreche? Oder ist es in etwa gleich?
Spürt ihr auch, wie es schwingt,
genau, die Vibrationen dann auch noch hören. Und dann so ein Gefühl für die Stimme auch kriegen. Also diese Laute sind super. Man kann auch variieren, dass man mal so hoch in die Kopfstimme geht und dann wieder runter und dann so ein bisschen ausprobiert, wie ist es oben, wie ist es unten, wo ist viel Vibration hier im Brustkorb. Also diese Laute sind super. Und dann gibt's noch etwas, die Kinder haben, kennen es bestimmt, du kennst es vielleicht auch. Ich weiß nicht, es war früher so ein Spiel, dieses Hubschrauberschrauben, Hubschrauberfliegen. So, jetzt habe ich's mit den Lippen. Kennst du das noch?
Ja.
Oder Pferdeschnauben auch. Also wenn man so die Lippen flattern lässt, ne? So bin ich und wenn man das halt so 5 Minuten mal macht, das ist schon richtig viel, oder 4 reichen auch, vielleicht auch 3, das eine Zeit lang macht, auch mit Variationen, mal hoch und mal runter. Und danach spricht. da merkt man, es hört sich echt anders an.
Warum? Weil man seinen Mund trainiert hat.
Also es wird alles gelockert. Also der ganze Hals entspannt sich. Und wenn man zum Beispiel Nackenprobleme hat, dann hat man auch oft Stimmprobleme. Aber wenn der Nacken zumacht, macht die Stimme zu. Und wenn der Nacken verspannt ist, verspannt sich der Kehlkopf. Und dann spricht man ganz angestrengt mit dem Kehlkopf. Und dieses, das entspannt die Stimmlippen, das entspannt den Kopf, das entspannt die Resonanzräume in den Gaumen und eben auch den Hals. Mhm. Und die Lippen werden...
Was ja auch bei Frauen ein total großes Thema ist, der Nacken.
Der Nacken. Oder PC-Arbeiten, ja. Und die Lippen werden super durchblutet und dann spricht man eher vor dem Mund. Mhm. Also dann kommt der Klang mehr raus, dann ist man eher nach draußen als nach innen.
Ja.
Und manchmal nuschelt man ja auch mal so in sich hinein und so, man
bleibt
so
bei sich,
genau, man hat die Hand vom Mund. Und wenn man dieses... eine Zeit macht, dann spricht man mehr nach vorne. Zum Beispiel. Es gibt viele, viele, viele Stimmübungen.
Wir haben zwei Hausaufgaben. Also wir können einbinden, natürlich kein Muss, aber wir können einmal Hubschrauber fliegen. Und Schokolade
essen. Sich
vorstellen. Funktioniert es auch, wenn wir echt Schokolade essen?
Ich mache das so tatsächlich auch mit meinen Teilnehmern mit echter Schokolade. Ich mache das immer in Seminaren. Kriegt jeder ein Stückchen und macht das. Ich muss dazu aber sagen, Schokolade ist jetzt nicht optimal, wenn man sprechen möchte danach, weil es den Speichelfluss anregt. Und wenn ich jetzt ein Stück Schokolade und dann gehe ich ins Interview und sage...
Also am besten danach als Belohnung.
Ja, und davor einfach einfach summen. Mhm. Ja, oder wenn das Telefon klingelt und ich habe noch nicht viel geredet oder wie du sagst, du bist auf dem Weg zu einem weiß nicht Podcast-Aufnahme, du bist im Auto, dann machst du einfach dann kannst du auch eben sagen Sarah Seewald hallo, ja? Dann bist du viel schokoladiger, also die Schlacken auch wegarbeiten, die sich über Nacht zum Beispiel angesammelt haben auf den Stimmbändern.
Ja, die Schokoseite der Stimme quasi.
Schokoseite der Stimme, ja. Da gibt es viele Übungen. Also es waren so ein paar.
Ja, wer weiß. Ich bin mir auch immer noch sicher, dass noch mehr kommt. Also bleibt mal definitiv auf unserer Veranstaltungsseite dabei.
Ja.
Es wird definitiv noch eine Veranstaltung auch mit uns geben. Wir geben nicht auf, dass wir das irgendwann hinkriegen.
Nee, Stimme machen wir. Stimme machen wir auf jeden Fall.
So, jetzt ist spät. Egal, ob bei euch vielleicht die Mittagspause ansteht oder das Abendessen irgendwann da ist. Die Pia und ich, wir würden jetzt dann langsam heimgehen. Wir gehen heim und ich weiß, Pia, einer deiner Lieblingskommunikationsräume ist der Esstisch.
Mhm.
Nicht nur, weil es gutes Essen einfach was Schönes, was Tolles ist, was einfach, wo wir wahnsinnig dankbar sein dürfen dafür, sondern auch, weil dieses Miteinander, dieses gerade am Abend, man kommt und sitzt da zusammen, dir ganz viel bedeutet, richtig?
Ja.
Also, erzähl mal kurz, dieser Kommunikationsraum, wo können wir jetzt alle, wenn wir heimgehen oder heute Abend das erleben, wo können wir mal wieder einen anderen Blickwinkel, welches Geschenk können wir in diesem gemeinsamen Abendessen sehen, deiner Meinung nach?
Boah, gute Frage. Also beziehungsweise man munkelt ja, dass die Kommunikation, die Sprache und die Gemeinschaft oder so ein Verbundenheitsgefühl sich eben im Folge der Suppenschüssel entwickelt hat. Also, dass wir Menschen miteinander gegessen haben, eben auch diese Kommunikation. Oder eben auch, dass am Essenstisch die Kommunikation am meisten stattfindet. Zumindest war das früher so. Familie trifft sich wann einmal am Tag? Dann zum Abendessen zum Beispiel, ne? Wenn der Vater da, also klassisch, so ist es ja nicht mehr. Aber dieses Wegbrechen dieser Esskultur hat auch dazu geführt, dass wir in der Familie jetzt vor allem auch weniger miteinander kommunizieren. Also es ist für mich so ein Kommunikationsraum. Wir tauschen uns aus und wir teilen was miteinander, nämlich Essen. Und das ist ja elementar. Also das ist aber auch so eine persönliche Vorliebe, hat jetzt nicht nur was mit Kommunikation zu tun. Ich esse auch einfach gerne und finde das sehr spannend. Und es sagt auch viel über Menschen aus. Und es ist wichtig, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns wohlfühlen.
Ja.
Weil desto wohler wir uns fühlen, desto entspannter sind wir und desto entspannter wir sind, desto souveräner sind wir und desto stimmiger sind wir, eben auch mit unserer Stimme. Also es hängt ja alles zusammen. Und wenn man auch fragt zum Beispiel, wie kann ich zum Beispiel klangvoller sprechen oder resonanter sprechen oder sicherer auftreten, das fängt ja schon damit an, dass wir Dinge tun, im Alltag, die uns gut tun. Das fängt ja jetzt nicht an, dass ich zum Rhetoriktraining gehe und mir denke, ja gut, danach bin ich jetzt vorbereitet. Das ist ja was den ganzen Menschen einbindet. Und das fängt für mich beim Essen an. Das ist mir zumindest sehr wichtig, dass es da mir gut geht, ich mich wohlfühle und dass die Gemeinschaft passt und die Kommunikation im eigenen Haushalt, mit dem Partner, mit Freunden oder mit der Familie, weil das brauchen wir auch, um uns wohlzufühlen.
Voll schön. Ich bin gespannt. Teilt gerne, wie euer Abendessen heute war.
Ja, und was es gab.
Und was es gab, genau. Wir wollen Bilder. Wollen wir Food? Wir wollen
ein Food-Bilder.
Food, Food-Bilder. Dankeschön, Pia.
Danke dir, Sarah.
Oh.
diese Folge hat dich inspiriert, dann freuen wir uns über deine Bewertung, deinen Like auf Instagram oder den Link, den du vielleicht einer Freundin schickst. Du hilfst uns wirklich unfassbar, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. M-Spirity, dein Podcast powered by Femspace. Inspire me, empower you.